Bonn FM Radiologie.
Wissensbissen.
Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des Wissensbissen. Wir glauben, ihr habt bestimmt schon ewig auf eure neue Portion Wissenschaft gewartet. Wir, das sind übrigens Tobi Blum
und Leo Beulen. Guten Abend. Genau, und bei dem Wetter draußen, ich habe ja das Zimmer direkt vor, das Fenster direkt vor mir, wenn ich da sehe, kalt, dunkel, gehen wir heute ins schöne, warme Mexiko. Wir haben da Frau Dr. Antje Gunzenheimer vom Institut für Altamerikanistik und Ethnologie und reden mit ihr heute über die Lage der Indigenen in Mexiko.
Und vor allem sprechen wir da über ihr Habilitationsprojekt. Da geht's um Erinnerungskultur.
Zu Gast heute bei uns haben wir Frau Dr. Antje Gunzenheimer des Instituts für Altamerikanistik und Ethnologie. Sie forscht zu indigenen Modernitäten, Erinnerungspolitiken, Repräsentations- und Identitätsdiskurse, rechtlichen Status indigener Gesellschaften in Mexiko und viel, viel mehr. Also die ganze Liste könnte ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Frau Dr. Gunzenheimer, schönen Abend erstmal. Schön, dass Sie hier sind.
Ja, hallo, guten Abend an Tobi und Leo. Vielen Dank für die Einladung, heute zu meiner Forschung hier sprechen zu können.
Wir gerne, freuen uns gerne. Sehr.
Genau, Ihre Forschung, das ist auch das Thema, mit dem wir direkt anfangen. Das Thema Ihres Habilitationsverfahrens, das ist so eine bunte Mischung aus diesen Gebieten, die ich gerade genannt habe. Es geht da um Erinnerung, Erinnerungskultur, Identität, rechtliche Anerkennung. Und die Erinnerung selbst kann ja auch so ein bisschen als immaterielles Kulturerbe gesehen werden. Daher meine Frage, ist das Thema, was Sie hatten, also um nochmal einen Titel zu nennen, der Titel war Zwischen Dekolonisation und Neokolonialismus, die Mobilisierung indigener Erinnerung als umkämpfte Ressource im heutigen Mexiko. Ist das ein Thema, was gerade brandaktuell ist oder wieso haben Sie sich für dieses Thema entschieden?
Ja, Sie sprechen natürlich den Zusammenhang mit Kulturerbe und dem Hype dazu an, der von dem Programm der UNESCO ausgelöst worden ist in den letzten 30 Jahren. Für mich ist das ein schöner Zufall, weil ich beschäftige mich schon lange mit indigener Geschichtsschreibung und Geschichtsbewusstsein unter kolonialen Bedingungen angefangen. Ja, also ursprünglich ging es für mich um das Beschreiben einer lokalen Geschichtserfahrung aus der Sicht einer politisch und sozial unterlegenen Gruppe. Daraus wurde mehr, weil ich habe mich mehr aus der Geschichte wegbewegt in die Gegenwart. Ich habe zwei regionale Schwerpunkte in meiner Forschung. Das ist einmal der Südosten Mexikos mit der Halbinsel Yucatan, yucatekische, maya-sprachige Bevölkerung, und der Nordwesten Mexikos mit dem Bundesstaat Sonora. Also zwei völlig unterschiedliche Regionen. Was die vereint, ist, dass es im 19. Jahrhundert schreckliche Konflikte gab zwischen den indigenen Gemeinden und dem damaligen Staat Mexiko, die sehr blutig durchgeführt wurden, mit vielen Verlusten bis hin zum Genozid. Mich hat interessiert zu sehen, wie in beiden Regionen in einer bestimmten Phase Siegermonumente aus der Sicht der Sieger die Geschichte beschrieben haben im öffentlichen Raum. Und wo ist eigentlich die andere Geschichte geblieben? Wo ist die Geschichte der Indigenen geblieben? Und hier habe ich eben gemerkt, dass ab den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, also vor 40 Jahren, ging es dann los, dass indigene Aktivisten Monumente errichtet haben für ihre Helden, ja, für die historischen Gestalten aus ihrer Konfliktgeschichte. Die haben angefangen, da Erinnerungszeremonien durchzuführen im öffentlichen Raum. Und da habe ich mich gefragt, was passiert alle eigentlich? Ja? Die versuchen, das nationale Geschichtsbild aufzubrechen. Und vor dem Hintergrund erforsche ich, wie gehen die Nachfahren heute eigentlich mit dieser Konfliktgeschichte um? Was ist ihnen wichtig zu erinnern? Und wie machen sie das? Also wie verläuft dieser Prozess? Und welche Rolle spielen eigentlich nichtmenschliche Faktoren in diesem Prozess? Und nichtmenschliche Faktoren, das sind eben so staatliche Förderprogramme, die Möglichkeiten schaffen, oder Museen, die Informationen geben. Und auch, da bin ich erst später dazu gekommen, die Ökonomie in Form des Tourismusgeschäftes, das so als Triggering Factor eine enorme Kraft entwickelt hat. Und auch Konflikte um Megaprojekte, die dann so Erinnerungen rausholen und zu einer Ressource machen.
Ihre Forschung ist also unglaublich breit aufgestellt. Sie haben jetzt gerade schon viele, viele Fragen in den Raum geworfen. Fangen wir vielleicht erstmal ganz klein an. Wie ist denn die Lage der Indigenen momentan in Mexiko? Wird Ihre Version der Geschichte denn überhaupt erzählt und gehört?
Sie wird gehört, aber die Frage ist, wie wird sie gehört? In dem Zusammenhang verwende ich gerne diesen Begriff des Subalternen. Das ist ja ein Fachbegriff aus der postkolonialen Geschichtsforschung oder Geschichtsstudien. Und ich verwende hier auch gerne den Bezug zu Chakravorty Spivak, die mal gesagt hat, der Subalterne kann zwar sprechen, der wird auch gehört, aber es spielt keine Rolle, was er sagt. Weil die Akteure, die das Potenzial haben, politisch oder wirtschaftlich was zu verändern, haben kein Interesse, auf diese Stimme zu hören. Und so ähnlich empfinde ich das auch mit den Aktionen, die Indigene heute machen, weil sie dann doch oft belächelt werden. Und ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel, in Yucatan geht es aus meiner Perspektive um die Erinnerung an den Kassenkrieg von 1847 bis 1901. Das politische Establishment in diesem weiterhin von weißen Mexikanern dominierten Bundesstaat Yucatan erkennt zwar an, dass es indigene Geschichte auch erinnern muss, und deswegen hat man im Stadtbild von Mérida in der Hauptstadt auch einen Platz auserkoren, um an einen historischen Akteur, an Cecilio Chi, zu erinnern. Dieser Ort, den man auserkoren hat, war vorher der Straßenstrich in der Stadt. Den hat man jetzt in eine Verkaufspassage umgewandelt, wo die Kanalisation nicht stimmt, wo es lichtleer ist und es stinkt die ganze Zeit. Und das zeigt eine Form von Anerkennung, die eigentlich pure Satire ist.
Also es gibt eigentlich keine Anerkennung.
Nein.
Ist das nur auf die Historie der Indigenen gemünzt oder gilt das halt auch für die Indigenen als Minderheit in Mexiko? Also werden sie anerkannt? Haben sie die gleichen Rechte? Wie ist die wirtschaftliche Lage? Kann man sagen, es ist lebenswert in Mexiko, wenn man Indigener ist?
Gute Stichworte. Minderheit. Ich wollte eigentlich einführen, vor 200 Jahren, als Mexiko unabhängig wurde, 1810, haben die Indigenen, also die Ureinwohner, die Mehrheit der Bevölkerung gestellt. Heute hat Mexiko 120 Millionen Einwohner und weniger als 10% würden sich als Indigenen bezeichnen. Sie sind also klar eine Minderheit geworden. Und diese Minderheit rührt auch daher, dass die Erwachsenen für sich und für ihre Kinder befürchten, dass sie diskriminiert werden, wenn sie sich als Indigene bezeichnen. Und diese Diskriminierung ist kulturell, sie ist wirtschaftlich und politisch. Was bedeutet das? Es geht um politische Teilhabe, die zwar verfassungsrechtlich da ist, aber nicht gewährt wird, wo es viele Behinderungen gibt. Es geht um wirtschaftliche Teilhabe, die durch das Fehlen politischer Teilhabe dann auch zur Ausgrenzung führt. Und es geht um kulturelle Diskriminierung. Das fängt dabei an, dass indigene Sprachen als Dialekte bezeichnet werden, dass indigene Kleidung als minderwertig und schön für den Tourismus bezeichnet wird, aber nichts, womit man sich selber kleiden würde.
Ja. Wenn wir jetzt zurückgehen nochmal und uns die Geschichte anschauen, also die kolonialen Verhältnisse, unter denen die Indigenen heutzutage immer noch leiden, die können sich ja quasi auf die Conquista von den Spaniern zurückführen lassen. Also wir reden hier von knapp 500 Jahren. Könnte man, also 500 Jahre mexikanischer Geschichte, könnte man sagen, wie Mexiko jetzt aussehen würde, wenn das Land bevor es Staat wurde, wenn es seit Beginn die Indigenen und ihre Geschichte mit einbezogen hätte, was würde in Mexiko jetzt anders laufen? Und gibt es vielleicht auch Beispiele von Ländern in Lateinamerika oder vielleicht woanders auf der Welt, denen es gelungen ist, die Geschichte der Indigenen von Anfang an mitzuerzählen und mit geltend zu machen?
Okay, ich will das mal in zwei Abschnitten versuchen zu beantworten. Also bei der ersten Frage, wie würde Mexiko aussehen heute, wenn das nicht so wäre? möchte ich darauf verweisen, dass Mexiko ein Land extremer Ungleichheiten ist. Ja, Sie alle kennen den Herrn Slim, das ist einer der reichsten Männer der Welt. Und Mexiko gilt als Schwellenland und trotzdem, wenn Sie vor Ort reisen, können Sie extremste Armut sehen. Ja, extremste Armut, die so weit geht, dass Familien nicht wissen, ob sie das ganze Jahr über ihre Kinder mit Nahrung versorgen können. Ja. Tagelöhner, die halt von der Hand in den Mund leben müssen, weil es zu wenig Arbeitsplätze gibt. Menschen, die eine super gute Ausbildung haben, aber gar keinen Arbeitsplatz entsprechend ihrer Ausbildung bekommen. All das spielt eine Rolle und in Bezug auf die Indigenen, es gibt sehr viele Förderprogramme, aber nach wie vor sind viele Förderprogramme Papiertiger, weil sie in der Realität nicht so umgesetzt werden. Und die Vernachlässigung oder die Benachteiligung, die fängt ja da schon an, dass viele indigene Kinder in der Muttersprache aufwachsen und dann kommen sie in die Grundschule und der Lehrer spricht nur Spanisch. Also da findet keine Kommunikation statt, außer über Zeichen vielleicht. Verfassungsmäßig haben sie ein Recht auf bilinguale Erziehung in der Grundschule, aber der Staat gewährleistet dieses Recht nicht. Und da geht es eigentlich schon los. Es geht darum, dass Familien in Krankenhäuser können und die können sich nicht verständlich machen, weil im Krankenhaus niemand ist, der die Sprache spricht. Vor Gericht hat man Schwierigkeiten, weil es schwierig ist, sich entsprechend auszudrücken. Wir haben eine hohe Rate an Analphabetismus. Aber Sie wollten jetzt eigentlich mehr wissen, wie ein Land aussehen würde, in dem das nicht der Fall wäre. Also eine faire rechtliche und kulturelle Anerkennung würde zu einer größeren wirtschaftlichen Beteiligung und politischen Teilhabe führen. Davon bin ich eigentlich überzeugt. Weil es gibt viel Unternehmertum unter den indigenen Gesellschaften und Gemeinden. Es gibt viele Ideen, aber man muss dem auch Chancen einräumen. Und in einer so doch hegemonial, ich versuche es jetzt mal vorsichtig auszudrücken, um das R-Wort nicht zu sagen. Es ist eben eine hegemoniale Gesellschaft, die ein bestimmtes Kulturbild hat. Und wer da nicht reinpasst, der wird ausgegrenzt. Sobald man eigentlich seine Indigenität abgibt, wird man integriert. Da hat man dann auch Chancen.
Dabei hat ja Präsident Andrés Manuel López Obrador 2018 im Wahlkampf versprochen, dass es mehr Rechte für Indigene geben wird. Ist es jetzt ein Prozess, wo diese Rechte geschrieben sind, aber noch umgesetzt werden müssen? Oder ist es mehr so, dass das eigentlich alles nur Schein ist? Also, dass er sie zwar zu Papier bringt, aber sie gar nicht umsetzen, gar nicht garantieren möchte, diese Rechte?
Das ist eine gute Frage. Ich bin da hoffnungsvoll, aber auch skeptisch. Es gibt viel Hoffnung angesichts der Bemühungen, die aktuelle Regierung unternommen hat. Und ich will dazu einige Beispiele geben. Die beziehen sich auf die Rio Yaqui Pueblos in Sonora, die ich seit 2009 kenne und mit denen ich zusammenarbeite. Also was der aktuelle Präsident zunächst gemacht hat, ist, dass er ja zahlreiche Institutionen, die für die Indigenenpolitik in Mexiko zuständig waren, radikal umgebaut hat und auch völlig entmachtet hat. Gut, das macht so ziemlich jeder mexikanische Präsident, sobald er ans Ruder kommt. Aber er hat auch langschwelende Konflikte mit indigenen Gemeinden zur Chefsache gemacht. Das heißt, die werden nicht mehr ausgelagert in irgendeine Institution, sondern die sind bei ihm. Und im Fall der Rio Yaqui Pueblos heißt es, dass seit letztem Jahr im Sommer die Verhandlungen zwischen dem Präsidialamt und den Rio Yaqui Gemeinden laufen zu einem sogenannten Plan de Justicia Yaqui. Ja, also es ist hoch aufgehängt mit diesem Plan de Justicia. Es geht um Gerechtigkeit und es geht um die Schlichtung der Konflikte, die seit 1940, seit dem Friedensabkommen im Raum sind, weil die Yaqui haben eigenes Territorium, das ihnen verfassungsrechtlich zugestanden wurde, aber das ständig beklaut wird vom Staat, weil sie enteignet werden. Sie haben Wasserrechte, die sie nicht bekommen, weil es wirtschaftlich größere, potentere Akteure gibt. Und die Verhandlungen sind auf Augenhöhe. Die Leute fühlen sich anerkannt, die fühlen sich in ihrem Indigensein nicht untergeordnet. Das ist ganz wichtig in diesen Verhandlungen, Und da will ich es auch abschließen, die haben so viel Hoffnung jetzt bekommen und es hat so viel Dynamiken in der indigenen Gemeinschaft ausgelöst, dass ich auch da selber optimistisch bin, dass sie da für sich sehr viel mehr rausziehen. Und die erste Maßnahme war, dass sie das Territorium gemeinsam abgeschritten haben mit Vertretern beider Parteien und mit Wissenschaftlern, die beide Parteien benannt haben, was vorher noch nie der Fall war, um die Grenzen des Territoriums für alle eindeutig festzuhalten. Und jetzt geht es um die Wasserrechte. Da wird es natürlich knifflig, weil das ist in dem Halbwüstenstaat Sonora wirklich eine umfassend wichtige Frage. Und da bleibt es natürlich dann, wer setzt sich durch am Ende? Ist es die Bergbauindustrie oder sind es die Indigenen?
Ich nehme jetzt mal die Stichwörter Dynamik, Hoffnung, Anerkennung auf. Ein wichtiger Teil, der das auch den Indigenen gibt, ist der Tourismus. Mhm. Ein Stichwort, das auch schon mehrmals gefallen ist. Und das war in Mexiko so, dass es sich von einem simplen Strand- und Badetourismus, man kennt zum Beispiel Cancun, ist so das Erste, was einem in den Kopf kommt, hin zu einem Tourismus, der die präkolumbische und auch jüngere Geschichte auch der Indigenen beleuchtet. Also das war dieser Wandel, der stattgefunden hat. Dieser Wandel, ging der von der Regierung aus oder war es so wie bei der Erschließung des öffentlichen Raums oder der Rückgewinnung des öffentlichen Raums etwas, was sich die Indigenen selbst erkämpfen mussten?
Also nach meinem bisherigen Kenntnisstand ist das eine Entscheidung ganz klar der mexikanischen Regierung und des Tourismusministeriums gewesen. Schon Ende der 80er Jahre haben Studien ergeben, dass sich der nationale und internationale Tourismus weg vom Badeurlaub bewegt hat, sondern hin zu historischen Orten, archäologischen Stätten und auch indigenem Alltagsleben. Und darauf hat die Regierung eigentlich sofort reagiert und hat ganz große archäologische Projekte aus dem Boden gestampft, damit archäologische Zonen zugänglich geworden sind, inklusive Flugzeuglandebahn. Und das romantische Bild, das viele Mexikaner haben, die jetzt aus dem zentralmexikanischen Raum, aus der Hauptstadt kommen, das sollte eben bedient werden mit dem Zugang zu indigenen Märkten und dem Aufbrezeln solcher Märkte. Das hängt auch damit zusammen, dass Tourismus, Industrie der viertgrößte Wirtschaftssektor in Mexiko ist, ja, neben Bergbau, Autobau, Autozulieferung und Erdölproduktion. Da hängt viel Geld dran, da hängen viel Arbeitsplätze dran. Und das ist eine parallele Entwicklung auch zu den globalen Politiken der UNESCO mit dem Weltkulturerbe-Titel. Und da hat Mexiko eigentlich sehr stark Schritt gehalten und viel investiert, um zahlreiche Städten zu solchen Weltkulturerbe deklarieren zu lassen. Und die indigenen Akteure, die steigen eigentlich erst ein, als es staatliche Förderprogramme gibt, die ihnen zugutekommen, um da selber was zu machen, um selber von den passiven Marktständlern zu Akteuren im Geschehen zu werden.
Weltkulturerbe, das klingt ja nach einer großen Hausnummer. Ist es denn so, dass ich das indigene Leben, die indigene Kultur, die mir in so einem Urlaub präsentiert wird, dass ich das als authentisch hinnehmen kann? Ist das auch irgendwie den Indigenen würdig und ihrer Kultur würdig, was dort geschieht? Oder sind das mehr einfach Leute, die nett lächeln sollen, nett aussehen sollen und dann fürs Foto pausieren und danach wollen wir die gar nicht mehr sehen?
Letzteres trifft es sehr gut. Ein US-amerikanischer Autor oder Autorin hat auch schon mal von der Disneylandia gesprochen. Also es ist eine Simplifizierung der Maya-Kultur. Also ich bleibe jetzt mal wieder, oder ich gehe auf das Beispiel Yucatan ein, weil der Maya-Tourismus oder der Tourismus im Maya-Gebiet halt enorm ist und eine enorme Attraktivität darstellt. Und was erwartet wird von den Tänzern, die irgendwelche Volkstänze darbieten oder den Verkäufern oder der Essensausgabe der Kellner, dem Kellner oder der Kellnerin ist, dass sie wirklich nett sind, dass sie eine traditionelle Kleidung tragen, dass sie ein bisschen yucatekisches Maya mit den Besuchern sprechen können. Aber das ist eine Runterbrechung auf eine Simplifizierung, die sicherlich der indigenen Gesellschaft nicht gerecht wird. Und dagegen versuchen ja jetzt so alternative Tourismusprojekte, die aus den indigenen Gemeinden herauskommen, sich dagegen zu wehren, gegen diese Simplifizierung des Bildes.
Um beim Thema Tourismus zu bleiben, also es ist momentan jegliche Form von Tourismus, egal wovon wir jetzt reden, ist ja momentan wegen der Pandemie wirklich zum Stillstand gekommen. Wie wirkt sich das auf Mexiko und vor allem auf die Indigenen aus? Also leiden die sehr darunter oder haben die eventuell auch teilweise sehr kreative Wege gefunden, um damit umzugehen?
Kreative Wege finden sich sicherlich, aber gerade in den Tourismusregionen und ich denke jetzt an die Riviera Maya in Quintana Roo mit den Städten Cancun und Tulum, die sind ja schon angesprochen worden, hängen ja viele Familien auch im Landesinneren von der Tourismusbranche ab, weil die Eltern, die Großeltern oder die Enkelkinder dort arbeiten saisonal. Das ist jetzt komplett weggebrochen. Also die Einkommensbuße ist enorm. Auch die dem Tourismusgeschäft angeschlossenen Zuliefererindustrien, die Tagelöhner, die schnell mal auf den Bau eingesetzt worden sind für irgendeine schnelle Reparatur und die sogenannten Ambulantes, also die Straßenhändler, die halt den Touristen Nippes verkaufen, das sind ja alles Einnahmequellen, die jetzt weg sind. Also den Leuten geht es schlecht. Ich weiß auch von diesen kleinen Tourismusprojekten, die existieren eigentlich so gut wie nicht mehr. Die Organisatoren müssen halt gucken, dass sie die praktisch die Gebühren für die Aufrechterhaltung der Lizenzen noch zahlen müssen. Und ansonsten versuchen viele, so wurde es mir berichtet, zu überleben, indem sie in die Dörfer zurückgekehrt sind, um dort Landwirtschaft zu betreiben, weil sie einen Anspruch auf Land haben. Und damit können sie zumindest Lebensmittel produzieren, aber das zahlt noch nicht das Schulgeld für die Kinder.
Das ist eine unglaublich schwierige Situation. Ja. Ich muss zugeben, vor dieser Sendung heute konnte ich mit indigener Kultur in Mexiko nicht viel anfangen. Eigentlich gar nichts. Alles, was ich kannte, war der Dia de los Muertos oder die Dia de los Muertos, die ja Anfang November sind, also die Tage, wo den Toten gedacht wird. Und in dieser romantischen Vorstellung, die ich habe, ist es so, dass die Leute sich mit bunten Totenschädeln bemalen und zu ihren Ahnen auf die Friedhöfe gehen, da tanzen, feiern. Also eigentlich was sehr, sehr Positives scheint der Tod in der mexikanischen Kultur, wie ich sie mir vorstelle, zu sein. Ist das wirklich so? Oder habe ich da einfach nur dieses Disney-Hollywood-Image von mexikanischer Kultur mitbekommen? Welche Rolle spielt der Tod in der indigenen Kultur?
Also ich würde es ganz gerne trennen. Natürlich trauern Mexikaner oder Mexikanerinnen auch um Verstorbene. Aber sie haben sich erhalten eine besondere Vorstellung, nämlich dass zum 1. und im Wechsel vom 1. zum 2. November, also unser aller Seelen, die Verstorbenen zurückkommen. Das kann auch in Form einer Fliege sein oder irgendeinem anderen Tier, was einen momentan dann total nervt. Und die Familien versammeln sich tatsächlich am 1. November und auch am 2. an den Gräbern. Die Gräber werden geputzt. Da riecht der ganze Friedhof irgendwie nach Spülmittel. Es werden Blumen verteilt. Ob jetzt richtige Blumen oder Plastikblumen, also die Gräber werden geschmückt. Das ist auch nur ein Tag im Jahr, an dem die das wirklich so aufwendig machen. Und es werden Spezereien mitgebracht, also Essen. Ich habe es auch erlebt in Sonora, in Hermosillo, in der Hauptstadt, dass jemand die Gitarre mitgebracht hat und hat sich dahin gesetzt und hat musiziert und die anderen haben getanzt dazu. Also die Idee ist, die Verstorbenen kehren zurück, in welcher Form auch immer, und gucken, was ist denn aus meiner Familie geworden. Und die Nahrungsmittel, die man anbietet, bei Yaqui-Familien in Sonora habe ich es erlebt, dass im Haus selber ein Altar aufgebaut wird, auf dem auch viele der dem November geschuldete Nahrungsmittel stehen, die man halt gerne isst da zu der Zeit oder zur Verfügung hat. Und dann kommt der Maestro Cantor, also der lokale Religionsvertreter, mit einem Frauenchor, mit den Cantoras, und die singen einen Choral, es wird ein Gebet gesprochen. Und dann sagt er so, jetzt hatten die Seelen die Möglichkeit, sich an den Nahrungsmitteln gütlich zu tun. Und was noch übrig ist, bekommen die Lebenden. Also jeder, der dann da ist, darf da partizipieren. Und das ist in der Tat ein schöner Brauch, so eine Vorstellung, die sicherlich auch Trauer lindern kann.
Wird das dieses Jahr wahrscheinlich wieder so stattfinden?
Trotz der Pandemie bin ich sicher, dass das stattfinden wird. Die Frage ist, wie die Mexikaner vorher damit umgehen. Ich weiß, zum Muttertag waren die Gespräche folgendermaßen, dass meine Kollegen gesagt haben, ja, jetzt ist gerade wieder ein bisschen runtergegangen von den Ansteckungszahlen, aber jetzt kommt Muttertag und dann besuchen alle Kinder und Kindeskinder die Großmutter und die Mutter und dann wahrscheinlich rast es dann wieder die Ansteckungszahl hoch und das kann natürlich jetzt am 1. November auch so sein.
Genau, das, also wirklich sehr, sehr viel gelernt heute über Mexiko, über die mexikanischen Indigenen. Wir hoffen natürlich, dass sich die Lage dafür weiter verbessert und dass natürlich, falls, ich weiß nicht, wie es jetzt war zum Muttertag, ob sich wirklich die Fallzahlen dann erhöht haben, aber hoffen wir mal, dass es zum baldigen Dia de los Muertos nicht so sein wird. Wer noch mehr über die Rio Yaqui Pueblos erfahren möchte, hat demnächst die Chancen, jetzt ein bisschen in Eigensache auch für die Uni Bonn. Zum einen ist die Umweltschützerin Annabel Carlon im Rahmen der Ringvorlesung Sind Menschenrechte universal? Am 18. November abends um 18 Uhr da und spricht dann, hält eine Vorlesung. Die Veranstaltung wird natürlich den Umständen entsprechend online angeboten. Und wer an dem Tag nicht kann, am 10. Januar nächsten Jahres, dieses Jahres, ebenfalls um 18 Uhr, wird Frau Dr. Antje Gunsenheimer selbst am Mikro stehen und zum Wasserkonflikt in Sonora in der Volkshochschule hier in Bonn referieren. Die Daten hierzu sind dann auf der Homepage der Abteilung für Altamerikanistik zu finden. Von uns auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Informationen, die Sie uns heute schon liefern konnten. Und wir sind gespannt auf die Informationen, die in Zukunft noch dazukommen werden. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren.
Schön, dass Sie da waren.
Danke euch beide.
Bonn FM. Richtig gutes Zeug.
Also ich finde es immer wieder erstaunlich, was man auf Google Maps alles so im Satellitenmodus sieht. Da habe ich mich heute mal ein bisschen rumgetrieben, nicht nur auf Wikipedia, sondern einfach auch mal Google Maps angeschaut. Und ich habe das Gefühl, da sieht man sogar das Pfand, das auf unserem Studiobalkon steht.
Also ich glaube, du verwechselst gerade das Studiobalkon mit dem Balkon deiner Wohnung, weil unser...
habe ich doch gar nicht.
Unser Studiobalkon hier ist tippitoppi. Also Satelliten, die sind sehr unterschiedlich, was ihre Auflösung betrifft. Das geht von über einem Quadratkilometer bis unter einem Quadratmeter. Und bei 40.000 Kilometern Entfernung zwischen Satellit und Erde, es ist schon eine krasse Leistung. Also meine Handykamera kann das nicht.
Ja, die kann auch vor allem nicht so weit weg von der Erde filmen. Aber ja, das stimmt, das ist wirklich eine krasse Leistung und das kann man doch nutzen. Das dachten sich Martin Brandt von der Uni Kopenhagen und Compton J. Tucker von der NASA. Deshalb haben sie sich einfach mal 11.000 Satellitenbilder von der westafrikanischen Sahara und der Sahelzone geholt, genommen, ausgewertet und konnten da jeden einzelnen Baum, der auf diesen 11.000 Bildern steht, markieren und bestimmen. Und da stehen ziemlich viele Bäume. 1,8 Milliarden Bäume haben sie auf den Fotos markiert.
Ja, und keine Sorge, das musste jetzt kein armer Praktikant alles per Hand nachmalen. Möglich war das nämlich mit künstlicher Intelligenz, dem ominösen Wort, was momentan überall ist.
Buzzword.
Genau. Ein Algorithmus, der Convolutional Neural Networks, so heißt der, der normalerweise dazu genutzt wird, Autos oder andere Gegenstände zu erkennen, wurde darauf trainiert, Bäume zu erkennen. Und andere Wissenschaftler schätzen den weltweiten Baumbestand auf plus minus 3 Millionen wäre ein bisschen wenig. Dazu haben sie statistische Verfahren verwendet und die sind leider fehleranfällig.
Ja, Brandt und Kollegen haben die Bäume auf ihren Fotos wirklich gezählt und sie zeigen, dass ihre Vorgänger vor allem halt die trockeneren Landschaften unterschätzt haben. Denn sie haben ja schon jede Menge Bäume in der Sahelzone und in der Sahara gefunden. Zusätzlich kann ihre KI auch die Position der Bäume bestimmen. Also wenn man jetzt diese räumlichen Infos hat und die zum Beispiel mit der Bodenbeschaffenheit oder mit den Regenmengen verknüpft, dann kann man Aufforstungsprojekte besser planen, überwachen und dann auch schauen, wie erfolgreich sind die.
Ja, trotzdem ist das Tool nicht perfekt. Ein dichterer Wald wird teilweise als ein einziger Baum gesehen, der dann 200 Quadratmeter groß ist. Man könnte sagen, die Forscher sehen sozusagen die Bäume vor lauter Wald nicht.
To act like maybe you could be my baby before he back home.
Bonn FM. Studentisch authentisch.
Ha, immer wieder schön, dieses Lied. Und vor allem sehr passend auch, weil es bereitet uns nämlich auch sehr viel Schmerz, sehr viel Pain, uns euch sagen zu müssen, dass es das war's für uns heute. Ist wahrscheinlich auch besser, wenn wir schon so schlechte Witze bringen.
Es dann, tut so weh.
Dann sollten wir das Mikro abgeben. Genau, das war's heute von uns. Wie ihr wisst, in 2 Wochen geht's weiter mit der neuen Folge. An den Mikros für euch waren Leo Beulen
und Tobi Blum. Wir verabschieden uns. Ich habe aber noch einen Songwunsch dabei. Und der ist ein bisschen älter, aber ich würde sagen, der geht jetzt raus an alle Veganer.